Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Martin Simons ist Jahrgang 1973. Er war Jurist, Journalist. Als Schriftsteller hat er zuletzt in einem drastischen Buch geschildert, wie er fast gestorben wäre an einer Hirnblutung. Und wie ein literarischer Roman war diese Erinnerung angelegt. Und jetzt gibt es einen neuen mit autobiografischem Hintergrund. Martin Simons nimmt uns mit nach Beifang, einem Ortsteil der Stadt Selm im Ruhrgebiet, wo der Autor selbst aufgewachsen ist. Martin Simons lebt inzwischen in Berlin. Gerade ist er im Urlaub. Wo? Na, in Beifang eben. Und dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Simons. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Am Anfang, da führen Sie uns mit Ihrem Romantitel ganz woanders hin. Beifang, was ungewollt ins Netz geraten ist, als Abfall zurückgelassen wird, stirbt oder schwer verletzt überlebt. Und diese Erklärung aus der Fischerei, die stellen Sie dem Buch sogar voran. Es dauert eine Weile, bis man kapiert, dass wir definitiv nicht am Meer sind. Der metaphorische Reiz, der liegt natürlich auf der Hand mit so einem Namen. Da kann man als Schriftsteller nicht widerstehen.
Ja, das wäre
Hand. Das lag einfach, auf der Hand, ja. Was ist das denn für ein Ort, für ein Viertel, Beifang?
Also es war ursprünglich eine Zechensiedlung am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Natürlich, die Zeche wurde dann Ende der 20er des letzten Jahrhunderts stillgelegt, aber die Bergleute sind weiter dort wohnen geblieben und sind dann oft auch noch nach Dorp unter Lünen gependelt, um dort weiter Kohle abzubauen. Und die Prägung ist dann lange geblieben, bis in die 80er. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verwässert, natürlich.
Dort also spielt Ihr Roman, und ich sage das mit Großbuchstaben, Roman, weil mein erster Gedanke so, aha, das nächste Vater-, Großvater-Memoir schon nach den ersten Seiten eigentlich völlig verschwunden ist, weil dann nämlich so eine ultrakühle Geschichte beginnt mit einem ebensolchen Erzähler, desillusionierter Werbetexter, der in einer Wohnung fast ohne Möbel lebt, eine Ehefrau ist auf und davon und der gleich am Anfang von sich sagt, wenn lebendig zu sein bedeutete, von Emotionen und Sensationen durchströmt zu werden, dann war ich eher tot. Es gab Schlimmeres, wusste ich. Und so geht das dann gerade sofort. Wie haben Sie sich denn diesen Typen ausgedacht?
Ich habe versucht, tatsächlich zu untersuchen, was von mir in Beifang geblieben ist. Und habe mich hingesetzt und gewartet, welche Geschichte sich dann so in meiner Fantasie formt. Und dieser Frank, der Erzähler, ist sowas wie ein unglücklicher jüngerer Bruder von mir, dem viel misslungen ist, was mir nicht so misslungen ist. Und irgendwann hat sich das so ein Eigenleben ergeben. Aber es ist natürlich, in der Tiefe hat es viel mit meinem Leben zu tun. Oberflächlich ist das fast alles anders.
Ich meine, der sieht sich selber wirklich so als Loser, ne, der Erzähler. Und damit ist jedenfalls der Ton gesetzt für aber eine jetzt umso prallere Familiengeschichte. Es geht los mit dem Vater dieses Frank, der das Haus seiner verstorbenen Eltern nun wiederum ausräumt. Als Kind mit 11 Geschwistern aufgewachsen, in Beifang in den 1950er, 60er Jahren. Die Zimmermanns waren das, also fiktiver Name. Der Vater hat auf einer Zeche gearbeitet, knallhart proletarisches Milieu. Und auf diese Spur geht der Erzähler nun. Warum eigentlich, Herr Simons?
Ich glaube, der Erzähler ist jemand, der als erster in der Familie die Freiheit hatte, sich wirklich sowas wie Selbstverwirklichung vorzunehmen. Er hat als erster Abitur gemacht, auch studiert und war damit eigentlich zum ersten Mal frei, sich sein Leben zu gestalten, weil bei den Vorgängern, bei seinem Vater und Großvater und all seinen Onkeln und Tanten, die wurden mit 14 in die Lehre gesteckt und dann mussten sie halt klarkommen. Oder auch eben nicht, aber da wurde sich nicht mehr drum gekümmert. Und sie hat auch nie eine Chance, sich einen Lebensentwurf auszusuchen. Dieser Frank ist der Erste, der diese Chance hatte und hat, aber irgendwie diese Chance nicht so richtig genutzt hat, wie Sie auch am Anfang beschrieben haben, der so ein bisschen dabei ist, in seiner Freiheit zu ertrinken und quer in seinem eigenen Umriss steht und jetzt versucht herauszufinden, ob vielleicht seine Herkunft etwas damit zu tun hat, mit diesem etwas misslungenen Lebensgefühl.
Der Erzähler, der klappert nun die Geschwister ab, so vor allem die Brüder. Einer liegt auf dem Campingplatz, ein anderer im Plattenbauhochhaus. Keiner ist richtig aus dem kleine Leute mit wenig Geldmilieu herausgekommen. Der Ton ist immer rau, nüchtern. Na, wieso kommst denn du jetzt an? So wird der Erzähler begrüßt. Und auf seine Fragen jetzt nach diesem Großvater kommen immer nur so Erinnerungsfetzen. Und dann wird wieder gegrillt und der Erzähler denkt, ach, ich halte jetzt besser auch die Klappe. Er kriegt im Grunde gar nichts groß raus, oder?
Ja, das stimmt. Ich meine, der Erzähler geht mit der Utopie auf diese Reise zu seinen Onkeln und Tanten, das klärende Gespräch zu führen. Das Gespräch, wo man endlich sich alles sagen kann. Aber das bleibt tatsächlich in der Utopie, obgleich er dann doch viel erreicht. Er scheitert zwar vielleicht damit, wirklich das Eigentliche rauszubekommen, aber er geht eben so weit, wie er nur gehen konnte. Und er schafft es sozusagen, auch seinen Vater und seinen Onkel dazu zu bringen, alles zu sagen, was sie sagen können. Und mehr können sie halt eben nicht sagen, weil sie das nie gelernt haben.
Was so ein bisschen gesagt wird, ist eben auch so ja, dieses Epochenmilieu der 50er und 60er Jahre, ja, da in Beifang eben, in dieser Familie. Und es ist ein proletarisches Milieu, da geht's rau zu, da wird geschlagen und da wird getrunken und da wird aber auch wild gefeiert. Es gibt nie genug Geld und es gibt immer Streit und Zank. Das ist so plastisch, drastisch geschildert. Herr Simon, Sie selbst können es nicht mehr erlebt haben mit Jahrgang 1973, aber Nein. Hat man das in Ihrer Familie so erzählt? Haben Sie da also sozusagen tradierte Erinnerungen verwendet?
Also nicht nur in meiner Familie. Es gibt auch etwas, was aus meiner Familie stammt, aber es ist natürlich auch viel. Ich bin in Beifang aufgewachsen in einer Welt, wo sozusagen alle Gärten noch ineinander übergingen. Man ist dauernd herumgestreunt in so Band mit Kindern und ich habe einfach auch viele Lebensgeschichten so aus den Augenwinkeln mitbekommen. Und das ist also auch so eine Melange und so eine Komposition aus dem, was ich in meinem Umfeld erlebt habe in der Kindheit.
Aber dann saßen wir uns bloß etwas ratlos und wortkarg am neuen Esstisch gegenüber und alles war falsch. Das ist so einer der vielen Sätze, die ich mir angestrichen habe. Herr Simons, also ich mochte Ihr Buch von Kapitel zu Kapitel mehr, weil sich nämlich über all diesem verdrucksten Stammeln und Schweigen dann doch machtvoll, würde ich sagen, die Beifangmetapher wölbt. Ne? Ungewollt im Netz, als Abfall zurückgelassen oder verletzt überlebt. Und vor allem Letzteres ist, meine ich, der Punkt. Alle in diesem Roman sind so verletzt und alle zucken ja die Achseln und sagen, ist halt so, was soll sein. War das die Idee auch zu Ihrem Roman?
Ja, gleichzeitig vielleicht noch darüber hinaus war die Idee, dieses Milieu als ein solches zu beschreiben, dass ich nie als, also die Zimmermänner in Beifang würden sich nie als Opfer selbst sehen. Also sie würden sich vielleicht als Verlierer sehen, aber nie als Opfer. Und auf diesen Unterschied, da wollte ich auch hinaus. Also sie würden auch vielleicht sagen, wir sind verletzt, wir sind versehrt, aber wenn wir reich wären, wären wir vielleicht auf eine andere Weise verkorkst. Also da ist keine Lamoyanz, das sind keine Leute, die über sich, die sehr viel klagen, sondern die das eben so hinnehmen, wie die Verhältnisse sind und sich damit zu arrangieren versuchen.
Man, ziemlich am Ende kommt ein dokumentarisch-historischer Schub in die Geschichte mit einer Dokumentenmappe. Und da geht es um die Militärvergangenheit des Großvaters. Darüber wird vorher immer nur so in Andeutungen geredet. Ja, irgendwas war, hat so eine komische Uniform getragen, aber ist auch im Grunde egal, wen interessiert das noch. Wie gesagt, habe ich schnell überhaupt nicht mehr an autobiografische Züge in Ihrem Buch gedacht. Aber diese Mappe, die erschien mir so detailliert. Gab es da so etwas wirklich?
Es gab eine ähnliche Mappe, die ich dann einfach noch weiter ausfantasiert habe. Das gibt es. Also es war einfach nicht viel von meinem Großvater übrig geblieben, bis auf so eine Mappe, wo also ein paar Daten drin standen, ein paar Versicherungsscheine. Und dann habe ich auch weitergesponnen und das in die Romanhandlung eingepasst, dass das eigentlich das Einzige ist, was man bewahrt hat. Also diese etwas nüchternen, nichtssagenden Fakten, die aber dann doch so voller Bedeutung und auch Emotionen sind.
An einer Stelle wird es so ungewollt lustig, weil der Verdacht kommt, auf einem Foto hat er so eine Uniform an, das könnte eine SS-Uniform sein. Ne? Und da klingeln natürlich dann sofort alle Glocken. Wenn man das in einem Roman liest, sagen wir, oh, jetzt kommt aber, was weiß ich, irgendwas ganz Großes. Und die Antwort des einen Bruders ist dann nur, ach Quatsch, der Alte, der war doch so stulle, so stulle, der wäre doch niemals in diese Elite-Truppe gekommen. Und schon war es wieder weg, dieses Motiv.
Genau, es war mir auch wichtig, also mit dieser eigentlich typischen Vergangenheitsbewältigung, wie man sie aus so deutscher Literatur, deutschem Film kennt. Es beginnt meist mit einem Fund einer Kiste auf dem Dachboden und dann erschrecken alle über das zweite Leben des Großvaters. Hier in Beifang ist das eigentlich ganz anders. Es ist immer klar, der Großvater war im Krieg, hat auch davon erzählt, aber eher so Anekdoten, Heldengeschichten, betrunkenes Gerede. Aber da war nie ein Schuldgefühl, auch nie so ein so ein Nachbohren und dieser etwas unverkrampfte Umgang mit der Vergangenheit, den fand ich ganz wichtig darzustellen, der mir da auch typisch für Beifang erschien.
Es gibt so ein paar klasse Szenen, die mir auch nicht ausgedacht scheinen. Also Sie merken, ich will doch ein bisschen Sie triezen in diese Richtung. Ja. Weil an einer Stelle, da geht es zum Beispiel um die Asche meiner Mutter, diesen riesen Bestseller von Frank McCourt über seine extrem karge Kindheit, ist jetzt schon Jahrzehnte her, aber man kann sich, glaube ich, noch gut erinnern. Den schenkt der Erzähler seinem Vater. Und dessen Reaktion wieder völlig lapidar: bei uns war es schlimmer.
Ja.
Das habe ich mir gedacht. Okay, hat er das wirklich mal gemacht, vielleicht irgendjemand geschenkt oder so? Oder haben Sie das sich auch noch ausgedacht?
Also geschenkt habe ich das Buch nicht, aber diesen Satz, der ist mal gefallen. Und ob das stimmt, das kann ich natürlich nicht.
Wer hat den Satz gesagt?
Ach, das finde ich jetzt gar nicht so genau sagen.
Gut, und es gibt auch ein Zimmer, nämlich ein Superfan Helene Fischer Zimmer, voll mit Devotionalien, auch wieder in so einem Plattenbau bei so einem Bruder.
Ja.
Da musste ich so lachen. Als ich mir das vorstellte, dachte ich, okay.
Das ist gar nicht in einem Platten, aber das ist auch etwas, was aus meiner Sicht wirklich oder was wirklich in Beifang vorkommt und auch typisch ist. Also diese Lebensfreude, sich dann eben auch in so einem unverkrampften Fantum äußern kann, dass eben jemand Helene Fischer toll findet und dann sich so einen Gedenkraum einrichtet, einfach um seine Begeisterung da auszudrücken. Das ist etwas, was mir auch sehr an Beifang gefällt.
Wenn wir schon bei prominenten Realnamen sind, es gibt noch ein Motto, das Sie im Roman voranstellen, Herr Simons, vom großen John Burnside, dem schottischen Dichter, der auch über das Arbeitermilieu seines Vaters geschrieben hat. Und dieses Motto lautet jetzt: Vaterschaft ist eine Geschichte, selbst wenn man dies noch so sehr zu vermeiden sucht, eine Geschichte, die nicht nur anderen erzählt, sondern auch von anderen erzählt wird. Ich finde, Sie haben diesen Sätzen den Roman dazu nachgeliefert. John Burnside würde ihn lieben, glaube ich. Warum haben Sie dieses Motto verwendet?
Ja, weil diese Zumutung, die auch darin besteht, dass jemand sich auf die Suche nach seiner Herkunft macht und dann auf seinen Vater und seinen Großvater stößt und deren Geschichte erzählt, obwohl es ja nicht seine Geschichte ist, und sie dann vielleicht auch festhält und manifest macht und dem Großvater und dem Vater etwas zuschreibt, was sie vielleicht gar nicht so sehen würden. Das fand ich irgendwie auch, dass das zur Vaterschaft dazugehört, zur Zumutung, Vater zu sein, dass man auch von seinen Kindern bestimmt wird und erzählt wird und gesehen wird.
Ich meine, da wird wenigstens mal, definitiv Emotionalität des Erzählers deutlich fühlbar. Nämlich, er hat einen kleinen Sohn mit jener Frau, die ihn verlassen hat, noch während sie schwanger war. 12 Jahre ist jetzt dieser Vincent, aber auch leider dem Erzähler schon fast entglitten. Das fasst ihn dann doch schon an, richtig im Roman. Aber auch da sind sie als Schriftsteller schonungslos geblieben. Am Ende ist es halt, wie es ist und geht nicht gut. Lassen wir es als Schlussbild stehen. Ein klasse Roman ist Beifang, der neue Roman von Martin Simons. Jetzt im Aufbau Verlag erschienen, 234 Seiten, der Umfang 22 Euro der Preis. Vielen Dank, Herr Simons. Alles Liebe, alles Gute.
Vielen Dank.